Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo Yannick.
Hallo Kara.
Red flags aren't going away when you ignore them.
Nee. Nee, einfach nein, sagte sie mit einem stechenden Blick. Kara,
ja?
Wie kommst du auf diesen Satz?
Mein Co-Star, meine Horoskop-App schickt mir jeden Tag einen kleinen Spruch. Heute war es der. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist vielleicht.
Hast du deine App manipuliert, dass sie dir sowas schreibt, was du hören willst?
Meine App ist einfach total auf mich zugeschnitten.
Okay.
Shoutout an Co-Star.
Leute, hallo, willkommen bei unserer neuen Book Talk Edition. Ganz kurz zum Thema. Kara und ich reden ganz viel über Dating. Ne? Es geht ja in unserer Book Club Edition immer ums Daten. Auch heute reden wir viel über Daten. Und ich rede sowieso auch mit Kara viel über Daten, nämlich über ihr privates Daten und versuche, diese ganzen Red Flags aus ihrem Leben rauszustoßen. Und jetzt behauptest du, sie gehen nicht weg, wenn man sie ignoriert.
Nee, sie gehen einfach nicht weg.
Aber da muss ich mal mit deiner App reden.
Naja, aber ich meine, das ist ja eher so im Sinne von, sie gehen nicht weg, also musst du weggehen. Die App ist auf deiner Seite, Yannick.
Bist du bereit, Kara, wegzugehen?
Ich bin sowas von bereit.
Okay, das hast du noch nie so offiziell für so viele Menschen gesagt. Okay, aber ich möchte nicht, dass du mir übermorgen wieder sagst, gestern habe ich mich mit X getroffen.
Könnte passieren.
Nein, du hast doch gerade gesagt, du machst es nicht.
Ich habe einen Softspot für Red Flags.
Oh Mann, ja. Kara.
Ich bin, glaube ich, selber eine.
Und das hat sie zum ersten Mal wahrgenommen. So, sagte sie mit einer imaginären roten Flagge in ihrer Hand.
Nein.
Okay, okay. Wir müssen über Daten reden.
Machen wir später in private, Yannick.
Okay.
Was ist bei dir los?
Was ist bei mir los? Ich habe vor längerer Zeit ja abgedreht, ne? Meine Serie Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Die Romanverfilmung von Annika Decker, wo es auch um Dating geht. Es geht die ganze Zeit immer nur ums Daten.
Die Welt ist eine einzige Dating-Show.
Es ist eine Dating-Show. Ich habe aber auch noch was Tolles anderes gedreht. Und zwar darf ich seit 4 Jahren Teil einer Dokumentation sein im ZDF. Die nennt sich Verbotene Liebe. Ich finde das ein bisschen irritierend und irreführend, weil ich mit Verbotene Liebe etwas anderes verbinde. Ich glaube, sie hatte
90s Kids wissen, wovon wir sprechen.
Ich glaube, sie hat den Untertitel Queere Opfer der NS-Diktatur oder Queere Verbrechen in der NS-Zeit.
Düdüm,
genau. Es ist nämlich eben nicht so funny wie Verbotene Liebe von damals. Ich durfte ja 2023 im Bundestag sprechen, als am 27. Januar zum ersten Mal den homosexuellen Opfern gedacht wurde. Und seitdem bin ich Teil dieser Dokumentation und es werden immer pro Folge, eine Folge kommt pro Jahr raus, 45 Minuten dauert sie, und es werden immer 3 Schicksale beleuchtet, eines homosexuellen Verfolgten, einer lesbischen Frau und einer Transperson, und ich darf quasi als Erzähler aus der Sicht der Zuschauenden durch die Geschichte des Homosexuellen führen und gehe auf Spurensuche. Mhm. Und das ist jedes Mal wahnsinnig bedrückend und aber auch total wichtig, weil Erinnerungsarbeit so wichtig ist. Wir dürfen einfach die Zeit damals nie vergessen, und vor allem gerade im politischen Wandel passieren so viele furchtbare Sachen, die wieder sich annähern an die Anfänge des 20. Jahrhunderts, und da müssen wir wirklich aktiv gegen angehen und auch Erinnerungsarbeit leisten. Und diese Dokumentation, die ist wahnsinnig wichtig und toll. Und die müsst ihr euch bitte unbedingt anschauen. Die 3 Teile gibt es in der ZDF-Mediathek. Und das war ein bisschen bedrückend, weil ich zum ersten Mal im Konzentrationslager Sachsenhausen war. Das liegt in Oranienburg, ungefähr 45 Minuten aus Berlin entfernt. Es war ein Arbeitslager, da waren nur männliche Insassen und auch sehr viele mit dem Rosawinkel, Homosexuelle Verfolgte. Und dort habe ich wieder ganz viele krasse Sachen neu dazugelernt. Mhm. Es ging um Alfred Ledermann, ein 18-jähriger junger Mann, der verstorben ist, weil er getötet wurde von den Nationalsozialisten, die das dann aber als schwaches Herz und Herzversagen vertuscht haben. Es ist auf jeden Fall ein ganz furchtbares Schicksal, und die Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, kommt nächstes Jahr am 27. Januar 2027 raus.
Wir reminden euch dann noch.
Genau, wir werden euch daran erinnern, aber das ist gerade bei mir so los. Also ich genieße auf der einen Seite den Sommer in Berlin, der einfach nur geil ist. Mhm. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es gibt so oft ja die Sommer, wo man denkt, oder nach denen man denkt, oh, es gab eigentlich diesen Sommer gar nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich zum ersten Mal wieder in Berlin bin und so viel im Freibad bin und wirklich den Sommer genieße, habe ich jetzt schon das Gefühl, der Sommer ist vollkommen, der hat sich vollkommen ausgeschöpft.
Hat
und
sich schon gelohnt.
Ich hatte einen mega Sommer und der Sommer geht ja mittlerweile bis September, Anfang Oktober, ja. Genau. Also ich genieße zum einen den Sommer und zum anderen kommen dann auch immer so ein paar Arbeitstage, liegen dazwischen, in denen ich beispielsweise Teil dieser Dokumentation bin und die Stimmung wieder ein bisschen getrübt wird. Aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass das gemacht wird und ich bin froh, Teil des Projektes zu sein. Werbung. Apropos Projekt. Liebe Leute, wir dürfen euch ein neues Buch heute vorstellen und zwar Das Projekt von Annie Lord. Erschienen bei Pola, aus dem Englischen übersetzt von Verena Ludorf. Und das Projekt ist eine Rom-Com, aber es ist nicht einfach nur eine Rom-Com. Wir prognostizieren, dass es die Rom-Com des Sommers und des Jahres der Millennials und der Gen Z ist. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, wie diese Geschichte anfängt und worum es geht, werde ich kurz mal etwas vorlesen. Das Tageslicht dringt warm und rosa durch meine Augenlider. Und ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Ich will es nicht sehen, will wieder einschlafen. Bin noch nicht bereit, mich meiner Tat zu stellen, mich dem zu stellen, der da neben mir schläft und so tief die Matratze eindrückt, dass ich fast gegen ihn rolle. James Stanley, was habe ich nur getan? Dö.
Wer kennt's?
Wer kennt's? Das ist mal einfach ein geiler Beginn. Kara, magst du uns ein bisschen zu das Projekt erzählen? Worum geht's?
Sehr gerne. Also, bei das Projekt geht es um Daisy, die Protagonistin, die gerade neben James aufgewacht ist. Und Daisy und ihre beste Freundin Maya sind in London, sind so Mitte 20, haben also gerade so ersten Job irgendwie nach der Uni und die sind beide von ihrem Dating-Life total frustriert.
Kennst du das, Kara?
Wer kennt's? Und sie beschließen, ein Projekt zu starten.
Geil.
Nämlich den Macho James zu einem perfekten Boyfriend umzuerziehen.
Das klingt nach einem sehr geilen Plan.
Es ist ein geiler Plan und zwar startet der so. Ich lese auch noch mal ein bisschen. Ja. Es geht um die Frauen. Damit sie nicht mehr nehmen müssen, was sie kriegen können. Damit sie sich in jemanden verlieben können, der nicht ihre Zeit verschwendet. Und um ihnen Beziehungen zu ermöglichen, die sie erfüllen und in denen sie sich entfalten können, statt dass man sie aussaugt. Du meintest doch eben, dass du ein Projekt brauchst. Kennen wir überhaupt irgendwen, der dafür in Frage käme? Das weißt du genau. James? Nein, sie kann doch nicht James meinen. James? James.
James. Und dann geht es los.
Das war gerade ein kleiner Dialog zwischen Maya und Daisy und die beiden beschließen dann eben, James ein bisschen Feminismus beizubringen, was ziemlich witzig ist. Und was aber auch geil ist, ist, dass James richtig Bock drauf hat. Also James ist offen für Veränderungen und ja, am Ende beantwortet das Buch so ein bisschen die
Frage. Kara, willst du gerade vom Ende erzählen?
Nee.
sagte sie, nachdem sie am Ende sagte.
Nein, aber natürlich also nicht. Die Entweder-Oder-Frage, Happy End oder offenes Ende, spoilern wir an dieser Stelle nicht.
Die spoilern wir an dieser Stelle nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig entertaining Buch und ich glaube, es können sich einfach ganz, ganz viele Menschen mit diesem Thema identifizieren, weil wir brauchen einfach mehr feministisch denkende Männer.
Auf jeden Fall. Und das Buch ist irgendwie für mich so ein bisschen wie Modern Sex and the City.
Mhm, finde ich auch.
Und irgendwie ist es geil. Also für alle, die zum Beispiel Dolly Aldertons Ghosts geliebt haben oder eben Sex and the City.
Oder Girls halt,
oder
ne?
Girls
als irgendwie moderne Version einer Serie von Sex and the City.
Genau, für die ist das Buch perfekt.
Es ist auf jeden Fall ein Buch, das lange ersehnt wurde. Annie Lord schreibt Dating-Kolumnen in der British Vogue und hat auch einen wirklich wahnsinnig coolen und entertaining und einfach, ja, modern, sag ich jetzt. Oh Gott, ist so ganz schlimm, wenn meine Eltern modern sagen, so fühle ich mich jetzt auch schon. Ja. Aber ja, modern Instagram-Account. Man kann sehen, als sie ihr Buch angekündigt hat, gab es hunderte Kommentare, dass diese Menschen einfach sich auf nichts mehr freuen als auf dieses Buch. Und Kara, wir haben ja vor ein paar Folgen über Anfangszitate gesprochen und über Danksagung. Und ich bin ja immer Typ Danksagung gewesen und kann mit Anfangszitaten nichts anfangen. Und das ist ja kein Anfangszitat, aber man schlägt das Buch auf und es gibt eine Widmung. Und diese Widmung nailt einfach das komplette Buch. Nämlich für alle Frauen, die Single sind.
Und ich sag euch eins, für alle anderen ist es auch super witzig und entertaining. Deswegen Annie Lords, das Projekt, absolute Leseempfehlung von uns beiden.
Genau, erschien bei Pola. Happy Reading.
Happy Reading. So, Yannick, jetzt haben wir ja schon ausführlich über Dating geredet und ich sag dir eins, es geht einfach
es
weiter.
Es geht einfach weiter. Wir reden über unser Lieblingsthema. Aber, naja, pass auf, wir reden nicht über Dates, wir reden ein bisschen über Dates, wir reden aber vor allem über Beziehungen und über die Liebe. Wir reden heute aber nicht über irgendeine Liebe, wir reden über die zweitgrößte Liebe, der heiß ersehnte zweite Roman unserer heutigen Gästin Ruth Maria Thomas.
Und wir schnipsen sie jetzt einfach mal her.
Machen wir.
Eins, zwei, drei.
Hallo Ruth.
Hi.
Hallo. Ruth, wir sind so happy, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ich bin auch happy, dass ich hier sein darf, bei euch.
Wir müssen kurz von einer Situation erzählen. Cara, willst du?
Ja, es war gerade so toll, weil du bist hier reingekommen und wir haben heute Morgen per Expressversand die Ausgabe, die Erstauflage von deinem zweiten Roman, Die zweitgrößte Liebe, zugeschickt bekommen. Und das Fantastische ist, dass du es gerade eben selbst auch das erste Mal in den Händen gehalten hast, was für uns voll die Überraschung war. Aber das war ganz cute.
Wie geht's dir? Also wie geht's dir damit, dein Buch in der Hand zu halten?
Gut, es ist kleiner, als ich dachte.
Shoutout an DTV.
Es ist ein bisschen größer, aber es ist doch so hübsch, oder? Guckt mal, es glänzt hier.
Es ist wirklich sauschön.
Und es glitzert.
Passend zum Thema, weil die Protagonistin ja Schmuck designt. Aber Ruth, magst du uns vielleicht mal erzählen, worum es in Die zweitgrößte Liebe geht?
Also, es geht um Michelle und Henry. Michelles Leben im Osten des Landes bricht auseinander. Sie hat einen Schmuckladen, aber dann kam die Pandemie, die Inflation. Sie hat keine Eltern, die sie unterstützen können, keinen Fonds, kein Geld, muss den Schmuckladen aufgeben und denkt dann, scheiße, fuck, was mache ich? Ich bin jetzt Anfang 30. Ich muss hier weg, ich muss nochmal neu anfangen. Ich kann jetzt nicht hier in dieser Kleinstadt bleiben, in der mich alle kennen und quasi die sein, die gescheitert ist. Also hat sie ein Vorstellungsgespräch bei einer Zeitarbeitsfirma. Die stellen sie ein in einem Luxushotel in einer großen Stadt im Norden.
Für mich ist das immer Hamburg.
Ja, für mich auch.
Okay. Lösen wir das Rätsel gleich von Anfang an.
In einem fiktiven Hamburg. Und genau, fängt dort an und vor dem Hotel trifft sie auf Henry, der ganz andere Startmöglichkeiten hatte als sie, dem es nie an irgendwas gemangelt hat. Und ja, die beiden verlieben sich, allen Unterschieden zum Trotz. Aber so ganz einfach ist diese Liebe zwischen zwei Welten nicht. Mhm. Und darum geht's in dem Buch, würde ich sagen.
Cara und ich durften ja das Buch vorab lesen und wir haben es wirklich verschlungen, Ruth. Es ist so wunderschön. Ich finde, du schreibst wie Butter. Es geht runter wie Butter. Nein, also wir haben auch heute einen kleinen Fangirl- und Fanboy-Moment, weil wir dein Debüt, die schönste Version, wie glaube ich der Rest Deutschlands, ebenso feiern. Und ich glaube, es gibt keinen Roman, auf den sich mehr gefreut wird dieses Jahr in Deutschland, als auf Die zweitgrößte Liebe.
Wow. I doubt it, aber das ist ganz lieb.
Wir glauben es. Ja. Und alle, die dieses Buch lesen werden, werden nicht enttäuscht. Es ist wirklich, es ist ganz, ganz besonders, weil du über so wichtige Themen wieder schreibst. Du schreibst über Liebe und Macht, du schreibst über Klassengesellschaft, du schreibst über soziales Gefüge, über Druck der Gesellschaft, über wie gehe ich damit um und wie finde ich eigentlich den Weg für mich, ohne dass die Gesellschaft mir von außen sagt, was ich machen muss. Ne? Und ich habe zu Felix gesagt, als ich das gelesen hatte, dass ich es liebe, Bücher zu lesen über die erste große Liebe, weil das alles, es ist so ein wichtiger Punkt in unserem Leben und wir können uns, glaube ich, alle noch so gut dran erinnern. Aber ich habe so selten über die zweite Liebe gelesen, über die Liebe, die entsteht aus oder die entsteht zwischen Menschen, die jeweils einen Rucksack auf dem Rücken haben, mit Verletzungen, mit Enttäuschung, mit Erfahrung. Und das ist wahnsinnig spannend, darüber ja, zu lesen. Und das nailst du.
Danke, das freut mich total.
Wie bist du denn dazu gekommen, über die zweite Liebe zu schreiben?
Genau, wir kennen ja alle diese toxischen Liebesbilder von wegen, ja, diese eine große Liebe, für die man immer alles machen muss und für die Liebe, die steht quasi über allem und verschlingt auch so ein bisschen alles und verschlingt auch viel von einem selbst und ist immer so was Unantastbares so. Und irgendwie hat mich das interessiert, ja, aber was gibt es denn noch, also was für große Lieben gibt es denn noch im Leben und was gibt es denn für große Lieben auch neben der romantischen Liebe? Da habe ich eigentlich ganz offen dann darüber geschrieben und versucht in dem Buch Möglichkeiten anzubieten, was denn so zweitgrößte Lieben sein können. Ja.
Hast du Lust, uns vielleicht, damit wir alle ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie du schreibst, worüber du schreibst, uns eine kleine Stelle vorzulesen aus deinem Roman?
Klar, gerne, Leute. Das erste Mal aus dem Buch. Oh mein Gott, okay.
Was liest du genau vor? Also an welcher Stelle bist du?
Ja, also ich blätter jetzt hier auf Seite 7.
Mhm. Der Anfang.
Zum Anfang. Der Anfang, okay. Also ich habe es jetzt nicht geübt, weil, wie gesagt, ich habe das Buch jetzt das erste Mal in den Händen. Es waren jetzt ein paar Monate, die ich den Text nicht in der Hand hatte.
Du wirst das fantastisch meistern.
Gut, danke. Frühlingserwachen, denkt Henry, als er die Straße nach Hause läuft. Frühlingserwachen und der Flieder blüht gerade auf, wie jedes Jahr im Mai. Er atmet tief ein, die Luft riecht nach Regen. Er freut sich. Auch nach über 2 Jahren hat er dieses leichte Klopfen im Brustkorb, kurz bevor sie sich wiedersehen. Er nimmt die Treppenstufen doppelt, joggt fast nach oben in den 4. Stock und er denkt, wie schön es ist, die Dinge, die das Leben ausmachen, zu teilen. Er drückt die Tür auf, in der Wohnung ist es schon gewitterschwül, so schwül, dass er im Flur stehen bleiben muss, bis sein Herzschlag sich beruhigt, bis feiner Schweiß im Nacken und am Rücken vom Stoff seines Hemdes aufgesaugt wird. Er hört das Radio in der Küche laufen. Sie hat die Balkontür offen gelassen, denkt er, aber es riecht nicht nach Rauch. Er zieht seine Schuhe aus, stellt sie zwischen das Durcheinander ihrer High Heels und Stiefel, gewohntes Chaos. »Hallo?« ruft er, läuft durch die Wohnung, die Dielen wippen ganz leicht unter seinen Füßen. Der Balkon leer, jeder Raum leer und die Fenster offen. Durch jedes weht jetzt kühle Luft, die ihm Gänsehaut macht. Seltsam, sie waren doch verabredet. Die Vorhänge wehen vor und zurück, die Sonne steht halb hoch, gelbliches Licht flimmert in dem bodentiefen Spiegel, den er hat anbringen lassen, als sie einzog. »Michelle?« ruft er, und wieder keine Antwort. Ein ungutes Gefühl breitet sich in ihm aus, er hört in sich hinein, so wie sie es ihm immer rät. »Dein Bauchgefühl kannst du vertrauen«, hört er ihre Stimme, »außer du bist betrunken oder neidisch.« Er nimmt sein Handy, vertippt sich 2-mal, bis er seinen Code richtig eingegeben hat, wählt Michelles Kontakt aus, es klingelt. Die automatische Ansage der Mailbox. Seine Hand streift das Holz ihres Schminktischs. Das Glitzer, das aus Puder und Rouge so oft um sie herumwirbelt, hat sich darauf gelegt, bleibt jetzt an seiner Haut haften. Sie wird sicher nur eine Runde drehen irgendwo. Sie wird gleich wieder da sein, sagt er sich, sieht sie schon zur Tür reinkommen. Auf ihrer Lederjacke erste Regentropfen. Ein Gefühl aus seinen Träumen kriecht jetzt in ihm hoch. In seinen Träumen ist er alleine in einem dunklen Raum. Früher hat er beim Aufwachen nach seiner Mutter geschrien. Die letzten Jahre schrie er nach Michelle, die ihn weckte, die Hand an seiner Schläfe. »Ist ja gut«, flüsterte. »Ich bin ja da.« Er fährt sich durch die Haare, die voll sind und gut geschnitten und voller Schweiß. Er sagt sich, dass er jetzt erstmal duschen geht. Draußen hört er den Regen auf den Dächern. Er schließt alle Fenster, knöpft sich dann auf dem Weg ins Badezimmer das Hemd auf und als er es in den Wäschekorb neben der Badewanne werfen will, sieht er einen hellroten Spritzer auf den Fliesen. Ein Blinzeln lang wird er das Grauen erkennen, das in den Rändern seines Blickfeldes einfließt, das sein Herz rasen lässt. Ein Blinzeln lang wird er denken, dass er zu jung ist für das, was sich da ausbreitet. Er greift wieder nach dem Handy in seiner Hosentasche, hält es sich ans Ohr, während er das Blut nicht aus den Augen lässt. »Komm schon, Carlotta«, flüstert er sich zu, »heb ab«, bis endlich die Stimme seiner Schwester am anderen Ende erklingt. »Was geht?« Sie klingt müde, hat wahrscheinlich Jetlag. »Ist Michelle bei dir?« Bei mir? Nein. Wieso? Sie ist weg. Er kann hören, wie Carlotta sich aufrichtet. Wahrscheinlich hat sie gerade im plüschigen Bett ihres alten Kinderzimmers einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, eine ihrer albernen Seidenschlafmasken über die Augen gezogen. Wie meinst du das, sie ist weg? Hat sie dir nicht gesagt, wo sie hingeht? Nein, wir wollten uns zu Hause treffen, aber sie ist nicht hier. Dann kommt sie bestimmt gleich. Ich glaube, sie ist weg. Ihr Handy ist auch aus. Weg? Henry, so ein Quatsch. Du kennst sie. Sie ist sicher eine Runde fahren. Hast du geschaut, ob ihre Vespa da ist? Carlotta. Seine Stimme jetzt eine Oktave höher, als wäre sein Stimmbruch nie geschehen. Da ist Blut am Wannenrand. Was? Da ist Blut am Badewannenrand. Ein Blutspritzer. Hat sie sich vielleicht beim Rasieren geschnitten? Dass Carlotta so ruhig bleibt, macht ihn nur noch nervöser. Da ist kein Rasierer. Wenn sie sich rasiert hätte, würde der noch herumliegen. Er sieht sich um und ihm fällt auf, dass die kleine Holzkiste, aus der sonst ihr Schmuckwirrwarr aus verknoteten Ketten und einzelnen Ohrringen quillt, fehlt. Ihr Schmuck ist weg, sagt er, und sein Mund ist trocken, während er das ausspricht. Ist sonst noch was anders? Jetzt klingt Carlotta nicht mehr so abwesend. Sein Blick streift das Badezimmer, ihre Make-up-Pinsel liegen auf der Kommode verstreut, auf dem Wäscheständer noch das Kleid, das sie vor ein paar Tagen anhatte. Neben dem Haufen mit den Handtüchern liegt etwas. Eine zerbrochene Vase ist hier, Carlotta. Er hört, wie sie aufsteht. Okay, keine Panik. Es gibt bestimmt irgendeine Erklärung dafür. Aber ich sag mal Mama Bescheid. Fass am besten nichts an. Und frag du mal im Hotel nach, ob sie vielleicht eingesprungen ist. Im Hotel meldet sich eine freundliche Stimme, eine ihrer Kolleginnen. Er schluckt, versucht ruhig zu klingen, fragt, ob Michelle heute zufällig Dienst habe. Die Kollegin bedauert, nein, leider nicht, sie sei heute nicht im Haus. Er sinkt auf die Knie, der Fußboden fühlt sich kein bisschen hart an. Eine Stunde später stehen Carlotta und seine Mutter im Türrahmen in Begleitung von Edda, die Jackett auf den Schultern und Akten unter den Armen trägt. Wahrscheinlich hat seine Mutter sie direkt aus der Kanzlei mitgenommen. Wollt ihr einen Kaffee? Fängt Henry an und seine Mutter schüttelt kurz den Kopf, entgegnet, sei nicht albern. Und da laufen dann die Tränen über seine Wangen. Und er nimmt die Brille ab und wischt sich immer und immer wieder über seine Augen, während seine Mutter ihn an der Schulter berührt und Richtung Küche schiebt, wo sie sich an den Tisch setzen. Edda ihm in die Augen sieht und sagt, also Henry, erzähl.
Eine private Lesung, ist ja richtig geil. Ja. Kurze Frage, hast du das Hörbuch eingelesen, weil du ganz schön lesen kannst?
Oh, das ist aber nett. Dankeschön, das von dir.
Ja, hast du es eingelesen oder wurde es eingelesen?
Nicht. Es wurde eingelesen von Lilly Zahavi. Mhm. Die hat auch schon die schönste Version eingelesen.
Okay. Ach cool. Schön, dass du dann die gleiche Stimme hast.
Ganz toll, ja.
Ich möchte ganz kurz vorwegnehmen, dass für alle, die das jetzt hören, normalerweise reden Cara und ich in unserem Book Club Editions ja auch über das Ende, weil wir das Buch gemeinsam gelesen haben. In diesem Fall haben wir dich ja eingeladen, um über das Buch zu reden. Wir werden nicht spoilern. Dennoch reden wir natürlich ein bisschen über das Buch bis zu einem bestimmten Punkt in der Geschichte. Für alle, die gar nichts wissen wollen, sollten erst das Buch lesen und dann unser Gespräch weiterhören. Das ist der kleine Trigger, die kleine Spoilerwarnung. Wir versuchen, die Spoiler so gering wie möglich zu halten. Aber das wollte ich kurz einmal sagen.
Ja, vielen Dank für diese ersten Seiten des Buches. Und wir sind ja quasi jetzt am Anfang der Geschichte. Und dann fängst du aber an, die Geschichte von Henry und Michelle sozusagen von Anfang an zu erzählen. Mhm. Also es geht ja dann quasi in eine Rückblende. Mhm. Und wie eben am Anfang ja auch schon erzählt, ist ja Michelle einfach hat einen ganz anderen Start in ihrem Leben gehabt. Und das spielt dann auch im Verlaufe dieser Beziehung und im Verlaufe des Kennenlernens der beiden eine sehr, sehr große Rolle. Ich finde, das ist so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, über diese ganze Klassenfrage innerhalb von einer wohlhabenden Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, wird so wenig gesprochen. Und das ist ja aber was total krassen Einfluss eben auch auf persönliche Beziehungen nehmen kann. Voll. Und das ist ja in der schönsten Version hast du es ja auch schon angeteasert. Wie kamst du so auf diesen Themenkomplex? Warum interessiert dich dieses Klassenthema so sehr?
Ja, also bevor ich Autorin geworden bin, war ich ja Sozialarbeiterin. Und als Sozialarbeiterin bin ich quasi täglich in meiner Arbeit so an die Grenzen unseres Systems gekommen und habe so einen Blick hinter die Kulissen bekommen und feststellen müssen, dass sowas wie Chancengleichheit in Deutschland eigentlich nicht wirklich interessiert. Es interessiert mich und es existiert auch nicht wirklich. Mhm. Und es ist einfach so super ungerecht, dass Kinder und Jugendliche und Menschen, dass Armut vererbt wird und diese Menschen quasi gar keine Chance so richtig bekommen, wie andere in dieses Leben zu starten und dass sich das auswirkt bis ins Erwachsenenalter. Und das hat mich total frustriert und Ungerechtigkeit ist so für mich ein Motor, dass ich schreibe. Also wenn ich das dann irgendwie nicht aushalte und merke, okay, ich kann jetzt als Sozialarbeiterin oder auch als einzelner Mensch nicht so richtig was dagegen tun, dann muss ich irgendwie was machen und deshalb habe ich darüber geschrieben. Und weil ich kein Sachbuch schreiben wollte, ich habe auch nicht Soziologie studiert oder so, sondern gerne Romane schreiben möchte, habe ich das quasi runtergebrochen auf die Mikroebene und mir das zwischen zwei Menschen angeschaut. Mhm. Also was bedeutet es denn in einer romantischen Beziehung, wenn diese Ungerechtigkeit in den Rucksäcken der Menschen steckt? Mhm. Ja.
Ich glaube, viele Leute machen sich darüber keine Gedanken, vor allem wenn man irgendwie selber einen Background hat, wo das nicht so eine Rolle spielt oder wo man sich selber wahrscheinlich irgendwie auch auf eine gewisse Weise abgesichert fühlt. Und es wird in so vielen unterschiedlichen Details ja auch deutlich, also wie Henry sich auch gegenüber Michelle verhält, dass er zum Beispiel nicht möchte oder sie die ganze Zeit dazu drängt, ihren Beruf mit dem Schmuck als Juwelierin wieder aufzunehmen, weil Hotel ist halt irgendwie so ein bisschen, oh ja, da
man
sitzt
muss dazu
sie
sagen,
an der Rezeption
genau, sie
oder
sitzt
so.
An der Rezeption, ne? Ja. Und sie kommt, ich finde, wir können einmal ganz kurz über die Familienverhältnisse reden, damit die das noch nicht gelesen haben und weiterhin zuhören, wissen, wo wir stehen. Michelle hat ihre Mama verloren, der Vater hat die Mutter verlassen. Mhm. Ne? Sie ist quasi Waisin und sie hat noch einen Bruder. Mhm. Und wie wir anfangs gesagt haben, hat sie ihren Schmuckladen schließen müssen, ist in die große Stadt gezogen, im Norden irgendwo.
Mit Schulden.
Und, mit Schulden und sitzt jetzt an der Rezeption in einem Hotel. Ja. Und Henry kommt aus einer Akademikerinnenfamilie, hat eine Schwester und zwei Eltern, die einfach wahnsinnig viel verdienen. Und es wird so deutlich ab dem Moment, wenn Henry seiner Familie Michelle vorstellt, weil dieses im Hotel an der Rezeption arbeiten ist doch nichts Gescheites, kommt ja eigentlich von den Eltern.
Ja.
Ne? Das ist der gesellschaftliche Druck, der so auch indoktriniert ist in Henry, dass er die ganze Zeit Michelle pusht, doch mit ihrem Schmuck weiterzumachen, weil das ist etwas, was
das ist halt Kunst,
das
ist interessant,
Kunst,
das
genau,
ist spannend.
Ist
das ist auch eine Sprache, die Eltern sprechen, die seine Welt spricht. So,
genau.
Ne? Es ist ihm quasi lieber, dass sie wenig verdient als Schmuckdesignerin, als dass sie im Service quasi arbeitet. Ja.
Genau. Und das ist das, ne, worauf du hinaus wolltest, Kara, dass das so diese kleinen Momente sind und auch diese Gedanken, die er sich dann macht, was denn wirklich eigentlich vorzeigbar ist, was so traurig ist.
Und aber auch andersrum gibt es diese eine Szene, die mir total eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, wo sie dann zum ersten Mal in seine Eigentumswohnung kommt und er sagt, ich wollte nicht, dass du dich schämst.
Ja.
Und das ist so ein heftiger Moment gewesen, weil das irgendwie dieser Gedankengang so, oh mein Gott, du musst dich ja quasi schämen in Anbetracht all dessen, was ich habe.
Ja.
Das war so ein... Das ist ja nur so ein kleiner Satz, aber der hat so krass getroffen, dieses Ungleichgewicht, was da irgendwie herrscht.
Und du baust es aber auch so toll auf, weil Henry, also sie treffen sich die ganze Zeit bei Michelle und Henry zögert das so lang hinaus, dass sie zu ihm gehen. Und ich habe mich immer gefragt, was steckt dahinter? Ne? Und dass es quasi der Punkt ist, dass er nicht will, dass sie sich schämt. Mhm. Könnte man jetzt erstmal als etwas Kleines, weil man wartet auf den großen
Voll.
Reveal, aber das ist der große Reveal.
Ja.
Deswegen eine Bombenfrage an dich. Glaubst du, dass Liebe soziale Ungleichheit überwinden kann?
Ja, das ist eine gute Frage, ob Liebe soziale Ungleichheit überwinden kann. Also ich glaube, alles ist möglich.
Mhm.
Ich glaube, es ist aber nicht so leicht, wie immer gesagt wird, von wegen, ja, ach, Liebe schafft das schon und wenn man nur genug liebt, dann schafft man alles. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es erfordert ganz viel Bildungsarbeit, ganz viel Reflexionsarbeit und auch ganz viel Kompromissfähigkeit und ein Checken von dem eigenen Klassismus. Denn was ja auch passiert in dem Roman automatisch, obwohl es gar nicht so gewollt ist, glaube ich, auch von Henry, aber weil ich glaube, das ist der Klassismus, der auch gesellschaftlich einfach zu seinem eigenen geworden ist, dass er denkt, sein Leben und seine Welt ist das Richtige. Mhm. Und Michelle sollte sich daran angleichen. Oder er denkt ja, eigentlich antizipiert er ja auch, sie möchte sich doch auch daran angleichen. Mhm. Nur sie hat so große Scham oder so, dass sie sich vielleicht manchmal nicht traut. Aber er geht halt davon aus, dass so wie er lebt, dass das richtig ist. Und so wie Michelle lebt, das ist quasi bemitleidenswert. Mhm. Und das ist Klassismus.
Das ist Klassismus at its best, ja.
Genau, und das muss verstanden werden, um diese Beziehung auf Augenhöhe führen zu können.
Wenn du schreibst, hast du eine Ahnung, welche Charakteren du begegnest und auf welche Reise sie gehen, oder näherst du dich den Charakteren beim Schreiben an?
Also bei Michelle war das ja relativ schnell klar. Ich weiß noch, wie ich meiner Lektorin im März 2024, da habe ich gerade die schönste Version abgegeben und hatte aber schon Lust, was Neues zu schreiben und wusste auch nicht, wie läuft es mit der schönsten Version. Ich brauche Geld, ich brauche einen neuen Buchvertrag, und habe ihr erzählt, worüber ich schreiben möchte, soziale Ungleichheit und von einer weiblichen Hauptfigur erzählt. Und dann meinte sie irgendwann so, klar, du willst ein Buch über Shelley schreiben. Mhm. Und Shelley kannte ich ja schon ein bisschen.
Kleines Spin-off hast
genau,
du ja gemacht.
Genau, kleines Spin-off. Und quasi Shelley 10 Jahre später, also nicht mehr Anfang 20, sondern Anfang 30. Und das ging dann ziemlich einfach. Also es war quasi, als würde ich eine gute alte Freundin nochmal neu kennenlernen. Mhm. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und dann gab es da Henry. Und irgendwie, also ich habe ja auch aus der dritten Person geschrieben und aus zwei Perspektiven. Aus Henrys Perspektive, die haben wir schon gehört am Anfang, und aus Shelleys Perspektive. Und ganz am Anfang habe ich wirklich in dem Schreibdokument immer geswitcht, auf einer Zeile manchmal die Perspektiven geswitcht, weil auf einmal kam dann so Henrys Stimme und dann habe ich geschrieben und dann kam so Shelleys Stimme. Dann bin ich noch manchmal in die Ich-Perspektive gegangen, weil ich dachte, oh, ich muss hier irgendwie tiefer kommen. Also es war wirklich tatsächlich wirklich schon fast eine körperliche Erfahrung, diese Figuren zu entwickeln. Und dann waren sie so da, aber noch ziemlich, ziemlich vage und hatten noch nicht so richtig Futter. Und dann, dann musste ich mich ihnen richtig widmen. Also dann ging es richtig los. Okay, so, mal mit so, ne?
Auch, so Henry.
So Henry.
Jetzt aber mal Butter bei der Fische.
Wie heißt denn der junge Mann? Was macht er denn? Wie sieht er denn aus? Dann habe ich mir dann wirklich so auf so Blätter das so geschrieben und ganz viel mit meiner tollen Lektorin Anna Humbert darüber gesprochen, wer die Figuren sind, was sie gerne mögen, was sie nicht mögen, wo sie in Urlaub hinfahren, wo er nicht, und habe sie dann selber kennengelernt. Und dann ist immer dieser spannende Punkt, dann hat man sie so angelegt und auch schon sehr viel Material produziert, und irgendwann haben sie dann ihre eigenen Regeln und irgendwann ist es nicht mehr so, dass ich mir dann ausdenke, ah, das macht Henry jetzt so und so, das macht Michelle jetzt so und so, sondern dann stehen die schon so, dass quasi ich beim Schreiben manchmal an die Grenze komme, ah nee, ich würde das jetzt gern so schreiben, aber Henry würde es niemals so machen. Mm. Und dann sind sie quasi selbstständig, dann sind sie flügge. Ja, und dann muss ich mich ihnen beugen.
Das ist das so ist abgefahren, crazy, weil das klingt, also ne, das klingt so, es klingt so ausgedacht. Weißt du, aber es ist so, ne?
Voll.
Bis man zu diesem Punkt kommt, weil am Ende ist es ja du, die das schreibt, aber ich verstehe total, was du gerade erzählst. Ich würde das gerne mal als Erfahrung selbst spüren, also weil es klingt so aufregend.
Es ist aufregend,
dass du irgendwann sagst, nee, gut, das schreibe ich jetzt nicht, weil Henry wird das nicht machen. Ist ja mega geil.
Es ist übelst geil, weil ich bin dann wirklich, ich fühle mich dann auch manchmal beim Schreiben wie so eine kleine Detektivin. So, okay, ich wusste dann ziemlich schnell, wie das Ende aussehen wird. Aber Anna und ich haben uns die Köpfe zerbrochen, weil wir dachten, okay, aber wie kommen wir denn da hin? Wie lösen wir das denn auf? Weil es muss kohärent bleiben. Oh, und dann habe ich wirklich, ich habe sogar mit meinem Steuerberater telefoniert und so weiter und so fort, mich beraten lassen.
Was hat dein Steuerberater für einen Input gegeben? Das interessiert mich jetzt tatsächlich.
Ja. Weißt du, aber so quasi, weil es schwierig war, die Realität beizubehalten und quasi den Regeln unserer Welt Folge zu leisten und gleichzeitig das Ende zu erzielen, was ich wollte.
Oh Gott, darf ich dich ganz kurz einmal fragen, du rufst deinen Steuerberater an und sagst, ich möchte ganz kurz nicht über meine Steuern reden, sondern ich habe eine Frage zu meinem Roman, also ich habe diese Figur. Lief das so ab?
Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, dachte schon, okay, ich klinge ein bisschen verrückt, aber ich habe jetzt keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und da war er ganz lieb und hat mich angerufen und ich glaube, es hat ihm mega Spaß gemacht, weil ja, ein Steuerproblem für eine Kunstfigur sich auszudenken, war glaube ich was er noch nicht gemacht hat.
Das ist richtig witzig.
Ja, das war wirklich cool. Also Gott sei Dank hatte ich ihn, ja.
Magst du uns noch mal mehr zu dem Schreibprozess auch mit deiner Lektorin, mit der Anna, erzählen?
Ja, ach Mann, das war so schön. Ich bin total glücklich, dass das Buch jetzt zwischen zwei Deckeln ist und so einen hübschen Umschlag bekommen hat und alles Mögliche. Und ich vor allen Dingen jetzt mal wieder den Kopf frei habe. Aber ich vermisse es jetzt schon so, mit ihr in dieser Welt zu leben. Wir waren wirklich, also wir hatten eine Signalgruppe, die hieß die zweitgrößte Liebe, 2GL. Und da haben wir dann alles reingeschrieben. Und wir hatten eine Playlist, die wir beide bestückt haben mit Liedern und haben die auch gehört, um uns in diese Welt reinzudenken. Ich habe ihr immer regelmäßig Text geschickt, dann hat sie mir den regelmäßig zu... Ich habe ihr immer regelmäßig... Kurz mal übergehen. Ich habe ihr regelmäßig Text geschickt. Dann hat sie mir den regelmäßig zurückgeschickt. Wir haben ganz viel über die Figuren gesprochen. Ach, es hat sich irgendwie so angefühlt, als würden wir uns gemeinsam dieses Buch ausdenken. Und wir haben auch ganz viel zusammen geplottet. Ich habe auch noch mit anderen Freundinnen geplottet. Verena Kessler, meine Freundin, hat mir auch ganz viel geholfen.
Die Autorin von Jim.
Ja.
Lieben wir alle.
So doll. Verena, für dich. Genau, da war es nämlich so, da hatte ich irgendwie 250 Seiten Bilder aufgeschrieben, Stränge, die nach links und rechts und geradeaus gingen und irgendwie versandet sind, ganz viel Material, und aus diesem Material musste ich ja dann irgendwie ein Buch machen, das Stringenz hat und eine Dramaturgie und eine Struktur und mich entscheiden, halt wirklich festlegen. Nervenzusammenbruch, wirklich. Also, es wird nie klappen, Hilfe, Scheiße. Dann hat mir Verena geholfen, dann habe ich mit Anna geplottet und dann konnte ich das so ausmalen und ausschreiben und dann, genau, dann ging die Phase los nach dem Plotten. Da habe ich dann wirklich, das war echt hardcore, habe ich bis nachts um 3:30, 4 geschrieben, am nächsten Morgen 9:00, 10 weitergemacht. Da musste ich so quasi diesen seidenen Faden, an dem die Geschichte sich lang gesponnen hat, musste ich quasi die ganze Zeit in der Hand halten, damit er mir nicht runterfällt, damit ich das perfekt weben kann. Und da habe ich dann so diese, ein bisschen dann ohne Hilfe quasi gearbeitet. Da habe ich dann viel, einfach bin ich abgetaucht und habe dann alles, was wir gemeinsam entwickelt haben, quasi ja auf Papier gebracht und in eine Ordnung und so.
Das ist so geil, weil wir halt am Anfang, als wir, glaube ich, mit dem Podcast angefangen haben, überhaupt gar nicht so richtig verstanden hatten, was ein Lektorat eigentlich macht. Also für mich war das irgendwie oft so, also in meiner Welt, bevor wir irgendwie in diese Literaturbubble so richtig eingetaucht sind, war Lektorat so, ja, die gucken halt irgendwie, dass dann die Kommata an den richtigen Stellen sind und
halt
irgendwie.
Auch.
Also wirklich, also ja, auch, ja. Aber eben zu erfahren, dass es so eine enge Kollaboration ist, ist mega krass. Und auch voll witzig, du hast gerade gesagt, dass du eine Playlist hattest mit Anna, weil das war eine, wir in unserer Vorbereitung schicken wir uns ja auch immer Fragen hin und her, und es war so, welche Songs, also welche Playlist wäre die Playlist für die zweitgrößte Liebe? Das musst du jetzt unbedingt mal raushauen.
Ja, gerne. Also, klar, Sugar Town von Nancy Sinatra, auf jeden Fall. Ist auch so eine tolle Frau mit einem Y am Ende ihres Namens, die so wundervolle Musik macht. Dann ist da noch drin Drive, natürlich. Soundtrack von einem Film mit Ryan Gosling.
Geilster Soundtrack.
Ja. Oder?
Bester Soundtrack.
Och. Ja.
Allein schon, wenn man wir haben das als Schallplatte, wenn man es auflegt und es fängt wirklich mit diesem, mit diesem Wolfsheulen.
Ja.
Ja.
Am Anfang, ist Michelle auch noch ein fettes Motorrad gefahren, weil ich halt diesen Soundtrack im Ohr hatte. Aber das sind dann so die Sachen, die musste ich dann, weißt du, von diesem großen Ganzen runterklopfen auf ihre Realität. Dann ist es jetzt eine Vespa geworden.
Ich sehe sie aber auch mit der Vespa und dem Sound, ja, Soundtrack oder? Von Drive durch ja. Hamburg.
Sie fährt zwar nur Vespa, aber es ist der Soundtrack von Drive.
Ja, voll, ja. voll.
Weil sie ja trotzdem badass ist eigentlich.
Ja, voll, kann man auch auf einer Vespa sein.
Ist natürlich.
Ja. Voll. Aber der Führerschein, wenn man nur einen macht für diese Art von kleinen Motoren, ist natürlich viel günstiger und viel schneller zu machen. Genau, dann natürlich auch von Lana Del Rey, Henry, come on, der Song. Müsst ihr euch mal wirklich anhören. Es passt einfach so perfekt. Genau, ja, das waren, glaube ich, so die. Und natürlich von Silly, Bye Bye My Love.
Oh, das ist ja richtig, also es ist ja eine geile Playlist jetzt
ja,
schon.
Voll. Ja, voll.
Jetzt haben wir schon richtig viel über die schönste Version geredet und eben Shelly, die so aus der schönsten Version entwachsen ist. Das war ja nun wirklich ein großer, großer Erfolg für dich und auch für den Verlag. Hattest du extremen Druck bei deinem zweiten Buch jetzt, dass du abliefern musst? Oder hat dich das eher so inspiriert, angetrieben und so in so einen Mut versetzt, so das wird was Gutes jetzt, das zweite?
Das wäre so schön, wenn das so gewesen wäre. Es war leider gar nicht so. Es war natürlich so, wie du es gesagt hast am Anfang. Ich habe gedacht, oh Gott, wie soll ich denn das jemals erreichen mit dem zweiten Buch und weil viele auch so gesagt haben, sie haben sich in der schönsten Version so wiedererkannt, wie noch nie zuvor. Und dann dachte ich, na toll, dann ist es ja jetzt schon einmal passiert, das kann ich ja nicht nochmal herstellen. Und dann habe ich ja Anna, genau, ist ja dann von Rover zu DTV gewechselt und ich wollte unbedingt bei Anna bleiben und mit ihr weiter künstlerisch zusammenarbeiten, deshalb bin ich mitgekommen. Neuer Verlag, neues Glück. Die hatten ja noch gar nichts von dem Erfolg von der schönsten Version. Jetzt haben die mir Geld gegeben für ein zweites Buch und machen so Marketing und so. Ich denke, oh Gott, was ist, wenn das nichts wird? Dann haben die ja gar nichts davon gehabt. So, diese ganzen Fragen. Aber jetzt, Stand heute, bin ich einfach nur glücklich, dieses Buch geschrieben zu haben.
In den Händen zu halten.
Diese wirklich, ich liebe die Figuren. Ich glaube, ich bin so richtig euphorisiert davon, dass es jetzt losgeht mit ihnen. Also, dass ich jetzt die quasi in die Welt hinaustragen kann. Das fühlt sich irgendwie so schön an. Das ist auch ein neues Gefühl. Bei der schönsten Version hatte ich eher ganz, ganz doll Angst davor. Was passiert jetzt?
Verstehe ich.
Bei dem Thema häusliche Gewalt und so. Gar keinen Bock, drüber zu sprechen gehabt eigentlich. War ich so, okay, hier, nimm doch das Buch. Und jetzt ist es, ich kann nicht mehr, weil es auch so anstrengend und schmerzhaft war, das zu schreiben. Und jetzt bin ich also euphorisiert und freue mich so und bin glücklich. Und ja, klar, aber es gibt immer noch die Stunden, in denen mich Panik überfällt und ich denke,
Das ist, ich schwöre, wir werden uns alle, also wir beide sind schon verliebt in Michelle und Henry und es werden sich alle anderen auch in Michelle und Henry verlieben. Und was du meintest mit, du hast gerade gesagt, dass man sich damit so identifiziert, oder es haben sich so viele mit der schönsten Version identifiziert. Das passiert ja auch, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das so schön finde, dass es um die zweitgrößte Liebe geht. Und du kreierst Bilder, die nichts auf dem ersten Blick miteinander zu tun haben, aber du setzt sie in einen Vergleichssatz und man versteht es sofort und es ist so krass nahbar. Und ich möchte ganz kurz einen kleinen Absatz vorlesen, weil Michelle Henry anguckt beim Schlafen und sie denkt, sie hatte keine Lust auf Leiden, wollte sich nur noch auf sich konzentrieren, über die Runden kommen, sich von nichts und niemandem ablenken lassen. Doch wenn sie Henry da schlafen sah, sein Gesicht, das sie immer anstrahlte, sein halboffener schöner Mund, brach ihre Entschlossenheit wie ein Absatz aus billigem Material, der im falschen Winkel auf zu harten Untergrund stieß. Ich habe es mir sofort markiert.
Gänsehaut von dir.
Ich liebe diesen Vergleich von der Entschlossenheit, sie möchte nicht verletzt werden, sie möchte nicht nochmal dahin sich in jemanden verlieben und dann wieder alleine dazustehen, wie ein billiger Absatz, der auf zu hartem Untergrund bricht. Das ist einfach, it is genius. Und das ganze Buch ist aber so voll davon.
Oh, danke.
Es ist wirklich richtig geil.
Das ist mein allerlieblingsvergleich. Den habe ich neulich, ich habe ja nicht so super viele Vergleiche da drin, aber so ein paar, die ich mir so ausgedacht habe. Und den liebe ich am allermeisten.
Wirklich?
Ich liebe den am allermeisten. Der hat es auch geschafft, von der allerersten Version, stand da noch wo ganz anders, hat er es geschafft, jetzt quasi im Buch zu bleiben. Und ich bin so glücklich, dass dir der so gut gefällt. Das ist gerade richtig krass für mich.
Ich habe das, als ich das im Bett gelesen habe, also ganz gemütlich, Felix und ich lesen morgens immer im Bett mit dem ersten Kaffee, wenn wir die Zeit dazu haben. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe an dieser Stelle zu Felix gesagt, ich muss dir ganz kurz eine Stelle vorlesen, weil es so geil ist. Ja, ja, ist richtig, es ist wirklich richtig, richtig schön. Und es gäbe noch ganz, ganz viele andere Passagen, die ich mir markiert habe und die ich vorlesen wollte, aber ich finde es so spannend und viel spannender eigentlich von dir zu erfahren, was über dieses, was, wie du zum Schreiben gekommen bist und wie du dich den Figuren angenähert hast, dass ich das in dem Fall sein lassen, nee, ich möchte es nicht sein lassen. Eine Sache möchte, darf ich noch eine
Natürlich,
Sache?
Natürlich, gerne.
Okay, weil
das ist für mich ganz schön, ja.
Eine Sache, die ich auch ganz aufregend finde, ist die Figur der Mama, Marianne.
Oh.
Und ich finde, dass man am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich Marianne gar nicht gemocht, weil man sie ja auch noch nicht wirklich versteht und auch noch nicht so wirklich weiß, wie ist die Beziehung zur Mutter und Kind, ne, und dann habe ich Marianne irgendwann ganz doll ins Herz geschlossen und finde, dass es ein saustarker Charakter ist. Und sie redet mit ihrer Tochter und gibt ihr quasi irgendwie so einen Ratschlag mit. Und der geht so: Du musst begreifen, dass die Liebe, die man fühlt, nichts Besonderes ist. Sie ist nur eine Liebe, an die man sich gewöhnt hat. Man denkt, sie ist besonders. Und ja, sie hat sich besonders angefühlt. Aber das denkt jeder Mensch über seine Liebe. Das ist die einzig wahre und so weiter. Aber ist sie nicht. Und wenn man das begriffen hat, dann geht's. So geil.
Freut mich.
So schön.
Ja.
Und also da steckt so viel drin. Und man lernt auch nochmal selbst, es ist auch wie so ein kleines Reflexionsbuch. Mhm. Ne? Man denkt beim Lesen so sehr über seine eigene Liebe nach. Mhm. Sowohl über die erste als auch über die zweite. Und keine Ahnung, über die dritte. Je nachdem, wie viele Liebe man gespürt hat. Mhm. Und das ist ja wie so ein Ratgeber. Mit der Marianne. Also das sind wirklich zwei Stellen, die ich unbedingt gerne einmal vorlesen wollte, weil sie mir so wunderbar gefallen haben.
Oh, dankeschön.
Sag mal.
Nee, ich finde es so toll, das von jemand anderem gelesen zu hören. Deshalb wollte ich auch auf gar keinen Fall das Hörbuch einsprechen, weil das für mich ist das größte Geschenk, wenn quasi die Worte, die ich geschrieben habe, interpretiert werden von jemand anderem und der dann seine eigene Kunst draus macht und seine eigenen Schwerpunkt und Betonung legt. Ich finde, das ist echt Magic, ja.
Ich habe gerade im Gespräch so einen Gedanken gehabt, nochmal zum Titel, und will dir auch nochmal eine Frage dazu stellen. Wir reden so viel über den Titel. Mhm. Kann es sein, dass die zweitgrößte Liebe, dass die Liebe zu einem anderen Menschen immer nur die zweitgrößte Liebe sein kann, weil man sich auch erstmal für sich selber entscheiden muss?
Das ist die Kernfrage des Buches vielleicht. Also das würde ich die Leserinnen und Leser gerne selbst entscheiden lassen. Aber natürlich ist das auf jeden Fall was gerade bei dem Thema Liebe ja eine wichtige Frage ist.
Ja.
Ja, genau. Das ist auch so dieses, genau, was ist überhaupt die größte Liebe und wer? Und
auch kann man, ne, also eine grundlegende Frage, die natürlich sehr, sehr groß ist, müssen wir jetzt nicht beantworten, aber ist man in der Lage, andere Menschen zu lieben, wenn man sich selbst nicht liebt?
Voll. Mhm. Und was bedeutet überhaupt, ich liebe dich? Ja. Was bedeutet zu lieben? Ich glaube nämlich, dass zu lieben auch was anderes bedeutet, je nachdem, woher du kommst, was du machst, wer du bist, was du für eine Biografie hast. Ich glaube, wenn Henry sagt zu Michelle, ich liebe dich, ist das was anderes, als wenn Michelle zu ihr sagt, ich liebe dich. Mhm. Ist das was anderes, als wenn Marianne zu Michelle sagt, ich liebe dich. Also es sind, glaube ich, dass das so was ganz Individuelles ist und das auch immer mitbestimmt, wie du lieben kannst. Was du mit in deinem, wie du es so schön gesagt hast, vollen Rucksack trägst. Ja. Ja.
Also ist das Buch, das bietet auf jeden Fall ganz viel Platz für Interpretation und Redestoff. Und wir können ja, ich würde jetzt so gerne noch über ganz viele andere Themen mit dir sprechen, die zum Ende hin so im letzten Drittel vorkommen. Aber das machen wir heute
das
nicht.
Das machen wir heute nicht.
Aber das ist so doof, das kann man nicht machen.
Das machen wir, wenn das Mikro aus ist.
Okay. Ja.
Für uns. Ja, weil wir natürlich Fragen haben. Aber let's talk about something very important. Mhm. Let's talk about Cover.
Yes.
Ich liebe es, über Cover zu reden. Wir lieben es, über Cover zu reden. Wir lieben dein Cover. Gut, was wir dich fragen wollten. Wie viel hast du selbst mitentscheiden dürfen? Weil wir hatten ja auch eine Coverdesignerin bei uns zu Gast, die ganz viel über die Entstehungsprozesse von Buchcovern berichtet hat. Und was ich so toll fand an deinem Cover, also man sieht die obere Hälfte eines Frauenkopfes und der Rest ist lila. Das heißt, man sieht einen kleinen Teil eines Gesichts einer Frau. Das ist ja sehr ähnlich zu Die schönste Version, wo man auch nur wie so ein, ja,
wie so ein Streifen
durchs Gesicht sieht. War es für dich wichtig, weil es auch ein Spin-off ist, dass das eine Kohärenz hat zu Die schönste Version? Oder wie ist dieses Cover entstanden?
Ja, ich habe schon so ein bisschen daran gedacht, so in der Bildsprache zu bleiben, weil ja sowohl bei der schönsten Version als auch in der zweitgrößten Liebe beginnt es ja eigentlich damit, dass eine Frau weg ist und wir nicht wissen, was ist eigentlich passiert und dann rollt sich die Geschichte auf. Und ich finde das irgendwie interessant, dass quasi das Cover so ein bisschen was vorgibt, aber auch viel Raum zur Interpretation lässt. Und genauso der Titel ist ja auch so die zweitgrößte Liebe. Was bedeutet die? Was ist die erstgrößte? Ne? Sind so die Fragezeichen. Und ich finde das irgendwie toll, wenn quasi der Text so mit dem Cover spricht. Und deshalb habe ich dieses Motiv tatsächlich gemeinsam mit meiner Lektorin, da ist sie wieder, rausgesucht. Ist von dem gleichen Künstler, von der schönsten Version. Ja, und dann hat der Verlag gesagt, toll, machen wir. Und dann ist es das geworden. Und jetzt
hältst du es in den Händen, halt das ganz Bild.
Ja, und dann haben die das so schön lackiert, den Kopf von der Frau auch. Bei der schönsten Version ist ja auch dieser Strich lackiert. Das ist dann auch so.
Es ist wirklich wunderschön. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist?
Was?
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich so toll finde, dass du über die zweite große Liebe schreibst. Ne? Und mir ist schon klar, dass der Roman nicht die zweite große Liebe heißt, sondern die zweitgrößte Liebe. Ja. Aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie ich am Anfang dieses Buch eingeführt habe. Nämlich, es geht um die zweite große Liebe, weil ihr geht es ja, ist ja egal, was die erste große Liebe war, es geht ja um die größte oder die zweitgrößte Liebe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, gerade so, ich habe gerade so ein Superlativ-Chaos-Aha-Moment. Ja. Ist mir schon klar, dass dein Roman die zweitgrößte Liebe, aber als du gerade so erzählt hast, dachte ich, es geht ja gar nicht um die zweite große Liebe, es geht ja um die zweitgrößte, die ja gar nicht zeitlich irgendwo auf einem Strahl einzubinden ist.
Aber ich finde schon, also ich finde, es ist ja beides, ne? Also auf der einen Seite natürlich irgendwie zweitgrößte Liebe und dann diese große Frage, die wir gerade eben gestellt haben, mit dem muss man sich erstmal selber lieben und so weiter. Aber es ist ja auch eine zweite große Liebe im Zeitverlauf, weil die beiden Anfang 30 sind. Es ist eine andere Voraussetzung als dieses erste Mal Coming of Age und sich verlieben Ding. Und den Rucksack finde ich ja auch immerhin, also das ist ja auch immer noch sehr, sehr passend.
Okay, dann war ich nicht so ganz weit weg.
Nee, gar nicht, weil tatsächlich, ich meine, sowohl Henry als auch Michelle erzählen sich ja auch gegenseitig von ihrer ersten großen Liebe, ne? Ja. Bei Michelle ist es Gero, bei Henry ist es Julia. Das nimmt nicht so viel Raum ein im Roman, das war mal viel mehr, aber wurde ja jetzt ein bisschen gekürzt, aber quasi, dass auch klar wird, okay, die haben beide schon mal groß geliebt, so, ne?
Ja.
Deshalb finde ich, du hast das ganz toll eingeleitet. Ja,
aber es ist schön, dass du trotzdem einen Aha-Moment hattest.
Ja, ich dachte ganz kurz, behalte ich den Aha-Moment für mich, blamier ich mich jetzt oder erzähle ich euch davon.
Wir haben dich total umarmt.
Danke.
Ja, voll.
Mit deinem Aha-Moment.
Voll.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Ja. Du erzählst eben immer diese ostdeutschen Perspektiven auch. Gibt es für dich irgendwas, was du dem deutschen Literaturbetrieb zu ostdeutschen Perspektiven noch mitteilen möchtest?
Ja, dass man sie einfach in einen Roman einbauen kann, als selbstverständlichen Handlungsspielort, als selbstverständliche Romanperspektive, ohne dass man einen dezidiert Ossi-Roman schreiben muss. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Ja. Also quasi, dass es nicht immer irgendwie dann genau um die zugeschriebenen ostdeutschen Sachen gehen muss, sondern dass es einfach existieren kann.
Nicht um Klischees, nicht um Stereotype. Das geht mir ja genauso mit queerer Literatur oder queere Filme.
Ja.
Es muss nicht erklärt werden, warum die Person schwul ist. Es muss, ne, also
nicht immer
Probleme. Genau.
Nicht immer im Mittelpunkt stehen. Nur
es ist einfach, es kann einfach mal gestated werden.
Genau.
Geil.
Ja, perfekt.
Okay, that's it.
Danke.
Ja, cool.
Hört
Danke
mal
dir.
Zu.
Dann hätte ich noch, bevor wir dich gleich noch zu deinen Lieblingsbüchern befragen, unabhängig von den eigenen, die du geschrieben hast.
Das würde ich nie sagen.
Niemals. Hätte ich eine Abschlussfrage.
Ja.
Und zwar möchte ich nochmal zu deinem Schreibprozess etwas fragen. Gibt es irgendwelche funny Angewohnheiten, komische Angewohnheiten? Musst du immer Musik hören? Musst du immer Schlappen tragen? Kaugummi kauen, Schokolade essen?
Ja, leider muss ich immer auf der Couch liegen.
Geil.
Ich habe den halben Roman, ohne Scheiß, mein Mann, der hat mich so ausgedacht, ich habe den halben Roman so auf der Couch verbracht, mit so einem Laptop-Tablet.
Auf dem Bauch?
Auf dem Bauch, genau. Ja. Und da dann geschrieben.
Reingehackt.
Rückenschmerzen, Armschmerzen.
Warst du bei der Osteopathie?
Nee, ich habe alles vernachlässigt komplett. Ich muss mich jetzt mal da auf meinen Körper kümmern. Nee, war ich leider noch nicht, aber ich hatte dann Urlaub und war viel schwimmen und so. Aber ja, ich habe echt viel so im Liegen geschrieben.
Du bist
ja
komplett im Cozy-Mode unterwegs.
Cozy, ja, voll. Also ich habe immer tausende verschiedene Orte, wo ich arbeite. Ich habe in der Küche, am Küchentisch, dann meinen Schreibtisch. Aber wenn das dann zugemüllt ist, dann gehe ich immer an einen anderen Tisch. Zum Beispiel, wir haben so einen kleinen Mini-Loggia, da habe ich mir einen Mini-Tisch aufgebaut. Dann war der voller Notizen, dann bin ich wieder umgezogen und dann am Ende aber brauchte ich das so irgendwie, ja, in so einer Höhle zu liegen und weil ich wirklich so viel am Stück geschrieben habe, da konnte ich dann nicht mehr sitzen.
Liegen ist manchmal besser als sitzen.
Immer.
Ja,
ja, außerdem habe ich ja auch gehört, sitzen ist das neue Rauchen.
Sitzen ist das neue Rauchen.
Ungesund? Sitzen ist das neue Rauchen.
Ja, hast du es noch nicht mitgekriegt?
Nein.
Sitzen ist das neue Rauchen.
Ja.
Ja.
Ja,
also
stell dich mal hin.
Ja, also jetzt mal, aber wirklich.
Ja.
Ah, geil.
Okay. Naja, also irgendwie, also mein Orthopäde sagte, eigentlich jede Stunde switchen zwischen Sitzen und Stehen.
Und was hat er zum Liegen gesagt?
Na, zum Liegen hat er, Liegen ist nicht seine Expertise, glaube ich. Das ist so ein ganz drahtiger Hyperaktiver.
Ganz gesund, ganz gesund. Mach weiter so.
Das hatte ich dann nämlich immer, obwohl ich dann so rückgeschlagen habe, dachte ich, naja, aber wenigstens sitze ich nicht.
Ja. Okay, ich habe zwar gerade gesagt, ich habe keine Frage mehr, aber ich möchte eine Frage trotzdem noch stellen. Wann fängst du an, deinen dritten Roman zu schreiben?
Frühestens im November.
Ja.
Okay, das dauert noch. Aber okay, sei es dir gegönnt, jetzt erstmal kurz nichts zu schreiben. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte und dann aber auch zack, zack.
Ja, okay, zack, zack.
Ne? Weil dann leg dich hin und dann...
Ja,
dann leg dich hin und schreib los.
Leg dich hin und schreib.
Okay,
geil. Deal. Also, die zweitgrößte Liebe. Jetzt schon ein Jahreshighlight. Danke dir für dieses Buch, Ruth.
Danke euch für das wunderschöne Gespräch.
Ja.
Das war richtig toll.
Das hat auch richtig viel Spaß gemacht.
Danke.
Wir entlassen dich aber noch nicht. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen einmal kurz
so schnell
wissen,
du hier nicht raus.
Welche deine drei Bücher sind, die du unserer Community empfehlen würdest.
Ja, einmal auf jeden Fall Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Tessa Moschweg. Ganz tolles Buch. Dann finde ich, jeder Mensch sollte gelesen haben von Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur.
Ja.
Ein Buch über das Leben, das Sterben und alles dazwischen.
Mhm.
Und dann von Samantha Harvey, Umlaufbahn.
Habe ich nicht gelesen.
Ja, ist es so geil, also, weil wir hatten überlegt, ob wir es in unsere Abstimmung packen, weil es gerade als Taschenbuch rauskam.
Ja, Leute, es ist so. Es ist
jetzt aber
wunderschön. Ich habe nur geweint beim Lesen, wirklich ununterbrochen, weil ich das so krass finde. Sie fängt so dieses ozeanische Gefühl, was es bedeuten kann, Mensch zu sein auf einem Planeten, wie kostbar und fragil das ist und wie zufällig. Es fängt sie so wunderschön ein. Ich habe auch schon von vielen gehört, dass es mega langweilig ist.
Mm.
Die werden so, wieso weinst du bei dem Buch? Es ist sterbenslangweilig. Aber ich finde, wenn man in so einer durchlässigen Stimmung, dann ist das auf jeden Fall was man lesen sollte. Ja.
Ja, geil.
Geil.
Ganz schön.
Und Mein Jahr der Ruhe und Entspannung habe ich dir auch schon.
Ja, hatte Kara mir auch schon empfohlen.
Ja.
Und
hingelegt.
Und du hast es ignoriert.
Ich habe es nicht ignoriert, aber es gibt so viele Bücher, die warten, gelesen zu werden. Aber es wird gelesen, ich verspreche es. Und deine drei Bücher packen wir, so wie auch die Songs, die du genannt hast und alles andere, was ihr wissen müsst, in den Newsletter. Den könnt ihr nämlich abonnieren. Kleine Werbepause für den Newsletter. Den Link findet ihr in den Highlights auf unserem Instagram-Account oder unter zwischenkottiundkapiteln.de/newsletter. So, dann fehlt noch das Entweder-Oder-Spiel. Ruth, kurze Antworten.
Ja.
Mhm.
Und Kara schießt los.
Hardcover oder Taschenbuch?
Taschenbuch.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Nach Farben.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Vollkritzeln.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Noch eine Seite bis 3 Uhr nachts.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Ah, Klappentext. Oh. Ah. Okay. Oh-oh. Okay.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 300 Seiten?
Beides.
Okay.
Geht.
Einmal beides darf ich.
Einmal, ja, okay. Beides. Einmal ist ein Joker. Lieblingsbuch verleihen oder niemals aus der Hand geben?
Niemals aus der Hand geben.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Anti-Held.
Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende. Mhm.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer etwas Neues?
Ein Buch 10-mal lesen.
Wow.
Das hat noch niemand gesagt.
Nee, echt nicht.
Ja,
echt
tolle
nicht.
Antwort.
Ja. Ja. Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Naja, so ein bisschen, also, ich sag mal so, ich weiß es nicht. Also ich habe schon, es ist schon mal vorgekommen, aber eigentlich niemals spoilern. Aber in schwachen Momenten, naja.
Guckst du nach hinten?
Mhm. Ganz okay. Schwache, aber ganz schwache
Momente.
Das, was mich natürlich am meisten interessiert, Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Verfilmen. Kommt, Leute.
Also es gibt sowohl in deinem ersten Roman als auch in deinem zweiten Roman eine Männerfigur, die ich sehr gerne spielen würde.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Jetzt folgt der Janik-Bewerbungsgespräch.
Du kannst mir ja mal, ich gebe dir gleich meine Visitenkarte.
Ja, dann gebe ich die an meine Medienagentur.
Bitte. Also, unabhängig davon möchte ich unbedingt diese beiden Geschichten auf der Leinwand sehen, weil das sich einfach krass anbietet.
Ja,
das freut mich.
Mein Herz ist voll. Mhm. Ich bin ganz happy, dass du bei uns warst. Danke dir.
Danke. Auch. Das war so ganz schön.
Schade, dass es schon schön. Vorbei ist.
Wir reden ja jetzt noch weiter.
Ja, wir reden noch weiter. Und ich wünsche dir, weil du ja auf Lesereise gehst, ne? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf der Lesereise und dass du ganz viele Herzen triffst mit deinem Buch, wirst du tun.
Danke, Leute. Das bedeutet mir ganz viel. Ihr wart ganz, ganz tolle miterste LeserInnen. Das war richtig, richtig schön und wholesome.
Mua, Knutschi. Und euch viel Spaß mit Die zweitgrößte Liebe von Ruth Maria Thomas. Und natürlich Happy Reading. In 2 Wochen kommt unsere nächste Book Club Edition raus. Eine ganz besondere Book Club Edition, Cara. Cara weiß es gerade nicht mehr. Es ist unsere Einjährige.
Es ist unser Einjähriges.
Es ist unser Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch schon mal.
Yay! Okay, 1 Jahr Kotti und Kapiteln.
Mua.
Mua. Tschüssi.
Tschüssi.
Tschüss.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Janik Schümann und Cara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.